Was vielen von uns im Alltag Stress macht, wird im Sport ins Extreme getrieben. Permanentes Vergleichen, Bewerten, Leistungskontrollen, Wettkämpfe und so weiter. Ruderweltmeister Max Planer erklärt in dieser Folge, wie er gelernt hat, damit umzugehen. Und ganz, ganz vieles davon lässt sich auf unser normales Leben super übertragen. Schön, dass ihr dabei seid.
Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich mit raus in die Natur.
Max ist seit 15 Jahren Leistungssportler und hat schon zweimal die Weltmeisterschaft im Rudern gewonnen. Und diese 15 Jahre waren für ihn auch eine ganz schöne Reise, denn er musste sich immer wieder nicht nur sportlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln. Er musste lernen, mit Niederlagen umzugehen, mit Erwartungsdruck, Enttäuschungen, Kritik, Vergleichen und so weiter. Und über all seine Erfahrungen spricht er in seinem Podcast Game Changer. Und heute ist er bei mir zu Gast. Max, ich freue mich total, dass wir jetzt miteinander sprechen.
Ich freue mich auch, ja. Danke für die schöne Einleitung.
Ich starte mal direkt. Max, was für Stress erlebst du als Sportler?
Stress ist auf jeden Fall allgegenwärtig, denke ich. Also der ist immer irgendwo da. Und ich glaube, als Leistungssportler ist es so, dass ich so einen gewissen Umgang damit für mich selbst finden musste. Aber eben nicht übers Ziel hinauszuschießen. Also wirklich so ein Gefühl zu entwickeln, für die Signale meines Körpers, ein Gefühl zu entwickeln für, ist das jetzt wirklich, bin das ich, was ich da mache, ist mir das zu viel, ist mir das doch zu wenig, bin ich unterfordert, bin ich überfordert, dass ich so ein Level habe, ich entwickle mich weiter und entfalte meine Potenziale, versuche da immer weiter zu streben, aber darf eben auch nicht übers Ziel hinausschießen, weil sonst fahre ich gegen die Wand. Habe ich alles erlebt, ich bin in einem Jahr, es war 2010 war so ein bisschen mein Seuchenjahr, da habe ich es nicht zu einer Weltmeisterschaft oder irgendwas geschafft. Eigentlich das einzige Jahr, seitdem ich auf internationalem Level rudere. Und da war ich ganz, ganz oft krank. Und da war ich so oft krank, dass dann irgendwann, ja, dann habe ich auch den Spaß am Rudern verloren. Dann war ich auch in den Wettkämpfen nicht mehr erfolgreich. Es war eigentlich alles nur noch eine Folge. Und dann musste ich aber erstmal zur Ursache zurück. Warum bin ich eigentlich so oft krank? Mhm. Und dann fängt man natürlich an zu reflektieren und solche Sachen, wenn man die dann, glaube ich, mitnimmt, natürlich bin ich danach auch noch krank geworden, hin und wieder, aber nicht mehr so oft, weil ich eben bestimmte Sachen daraus gelernt habe. Und ich glaube, deswegen ist, glaube ich, der Stress, ja, auf der einen Seite, ich glaube, es ist ein wichtiges Signal oder es kann ein gutes Signal sein, wenn es zu viel wird, aber eben auch, um neue Perspektiven auch zu gewinnen.
Mhm. Das heißt, wenn ich mal so mir das vorstelle, ist bei dir Stress, Leistungsdruck, funktionieren müssen bei Wettkämpfen, durchhalten, immer wieder trainieren, mit anderen sich vergleichen. Sind das so Themen, die bei dir Stress auslösen?
Ja, da hast du eigentlich relativ auf den Punkt getroffen. Also du bist umgeben von anderen Sportlern, die halt extrem großen Willen und extrem großen Motivation haben und jede Woche sind Leistungstests und jede Woche musst du dich da beweisen und du hast jede Woche permanent Druck, musst einen Umgang damit finden, sonst wird das nichts. Also wenn der Druck zu viel Stress für dich ist, dann kannst du es vergessen, du musst diesen Druck irgendwie versuchen zu kanalisieren und klar, und dann vor Wettkämpfen entsteht natürlich Stress und auch dieser Vergleich mit anderen, den darf man auch nicht zu groß werden lassen, also klar, es ist unterbewusst immer da, wenn du im Kraftraum bist und siehst die anderen Kniebeugen machen oder so und siehst, die nehmen irgendwie 5 Kilo mehr. Du hast immer unterbewusst, hast du es immer da. Sportliche Wettkämpfe bestehen halt nun mal daraus, aus dem Vergleich mit anderen. Aber ich habe da auch immer versucht, den Vergleich vor allem mit mir selbst zu ziehen und mich immer wieder von diesen unterbewussten Prozessen, die da ablaufen, wieder zurückzuholen und sagen, hey, es geht ja nur darum, dass ich besser werde. Es geht darum, dass ich mich persönlich weiterentwickle und besser bin als letzte Woche oder vor einem Monat oder vor einem Jahr. Und das ist das, was am Ende, worauf es am Ende ankommt. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Schöne noch am Rudern. Es ist irgendwie kein Spiel oder nicht mit direktem Kontakt zum Gegner, sondern ich habe meine Bahn, auf der ich so schnell wie möglich von A nach B fahre. Natürlich fahren links und rechts neben mir auch andere und das spornt mich auch an, dass ich gegen die fahre. Aber am Ende, was ich beeinflussen kann, ist das, was auf meiner Bahn passiert. Und das, was ich persönlich für mich tun kann. Und das ist, kann man ja auch aufs Leben sehr gut übertragen. Du kannst immer nur nur das beeinflussen, also ja, du kannst immer nur bestimmte Dinge beeinflussen und deinen Umgang eben mit Dingen von außen beeinflussen. Du kannst Dinge im Außen nicht so beeinflussen. Und und das war für mich immer ganz, ganz wichtig, weil sonst ist mir auch immer dieser Druck immer zu viel geworden und dann habe ich auch immer ganz schnell so den Spaßaspekt immer verloren. Dann musste ich mir das immer wieder zurückholen. Deswegen habe ich da, glaube ich, so einen ganz eigenen Umgang mit entwickelt.
Du sagst gerade, den Spaßaspekt zurückholen, wenn du siehst, rechts und links überholen sie alle und der andere nimmt 10 Kilo oder sonst was. Wie machst du das, den Spaßaspekt zurückholen? Weil ich meine, das wünschen wir uns alle, wenn wir denken, oh, der Kollege ist schlauer, klüger, toller, schöner, whatever. Wie machst du das?
Also ich glaube, es hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich meine, meine Motivation, Leistungssport zu machen, hat auch ganz viel daher gerührt, dass ich als Kind in der Schule bis zur 9. Klasse eigentlich, also bis ich zur Sportschule dann gegangen bin, eigentlich keine richtigen Freunde hatte und irgendwie so ein bisschen Außenseiter war, auch hier und da mal ein bisschen gemobbt wurde oder auch Stress bekommen mit anderen und dadurch irgendwie so einen inneren Willen entwickelt habe und habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube, das war so vielleicht 2-3 Jahre später, habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, jetzt auf gut Deutsch gesagt, ich mache das, was ich will. Ich mache das, was mich glücklich macht. Und das steht an oberster Stelle. Also irgendwie diesen Bezug zu mir selbst zu haben, so das steht an erster Stelle. Und ich finde, das hilft auch total, eben auch von diesen Vergleichen, die unterbewusst immer wieder passieren, wegzukommen und sich wieder auf sich selbst zu beziehen. Weil im Endeffekt, am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, sich vor Augen zu führen: Ich persönlich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens. Dass ich glücklich bin, liegt nur an mir. Natürlich sind äußere Umstände, die damit eine Rolle spielen, ob ich gerade glücklich bin, aber wie ich damit umgehe und was ich für eine Freude am Leben habe und an den Dingen, die ich tue, dafür bin ich verantwortlich. Und das habe ich durchs Rudern relativ schnell begriffen. Natürlich, dieses Bewusstsein hat sich auch jetzt immer noch weiterentwickelt, aber das habe ich relativ schnell begriffen und das hat mir auch geholfen, eben ja diese Freude zu behalten, den Vergleich auch nicht zu krass werden zu lassen. Und ich glaube, um den Spaßfaktor, was du gerade nochmal ansprichst, da nochmal eine Sache zu sagen, ist, glaube ich, auch, dass es wirklich so sein muss, sollte, dass das, was man tut, einfach das ist, was man will. Also das Rudern an sich ist für mich halt bisher einfach mein großer Lebensinhalt gewesen, ein großer Bestandteil meines Lebens. Und dazu zählt eben nicht nur Wettkämpfe fahren, nicht nur mich schneller, höher, weiter zu gucken, oh geil, wie weit kann ich noch kommen, wie weit kann ich meinen Körper noch pushen, sondern auch das Gefühl, morgens bei Sonnenaufgang, beim spiegelglatten Wasser mit meinem Zweierpartner übers Wasser zu gleiten oder im Achter oder im Vierer. In einer Mannschaft, alle sind außer Atem, vielleicht ist es sogar noch so ein bisschen kalt, die Atemluft kommt so aus dem Mund raus und man sieht die so richtig, weil die so wie so ein Nebel ist. So, die Sonne geht auf und du liegst dann an der Wende, an der Pause, bist ein bisschen kaputt, bist leicht angeschützt, denkst dir, boah, so kann noch mal ein Tag starten, ja. Also, gar nicht mal nur diesen Leistungsaspekt des Ruderns, sondern auch einfach die Freude, im Moment zu sein, die Freude im Hier und Jetzt. Und auch die Freude zum Beispiel dann, wenn so ein Boot richtig läuft, wenn das fluppt, wenn es einfach Spaß macht. Und ich glaube, das kann man auch auf andere Hobbys und auf andere Jobs übertragen, denke ich. Wenn man nicht diese permanente Freude hat, dieses permanente, so das ist das, wo ich morgens aufstehe, was mir einfach so viel bedeutet, dann ist es auch, glaube ich, also wenn man das nicht hat, dann ist es auch schwerer, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Also ich glaube, je mehr man in sich ruht, je mehr man auch einfach das tut, was man liebt, desto leichter fällt es einem auch, das einfach zu machen, ohne sich zu sehr zu vergleichen.
Ich denke da gerade drüber nach. Das heißt, wenn man sich stark vergleicht und für super viele Menschen ist das eben ein mega, mega Stressfaktor, sich mit anderen zu vergleichen, dann würdest du sagen, dass es sich lohnt, mal zu hinterfragen, hey, mache ich eigentlich gerade das, was mir wirklich aus mir heraus Freude macht?
Absolut. Also das ist, denke ich, sowieso immer eine Frage, die immer... Also die stelle ich mir auch häufig. Also ich glaube, das ist eine Frage, die man sich in regelmäßigen Abständen durchaus sowieso stellen kann. Egal, also das ist immer für was gut, denke ich. Aber nicht so viel vergleichen. Genau, also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite glaube ich, hat sicherlich auch was, wie gesagt, noch mit Selbstbewusstsein und vielleicht auch Selbstvertrauen zu tun. Und das entsteht aber auch, wenn du weißt, du machst das, was du willst, dann hast du auch Ziele, hast du Motivation. Und wir Menschen neigen ja dazu, von 20 Nachrichten ist eine negativ und auf die gucken wir dann und machen uns darüber Gedanken. So. Aber von alles, was von außen kommt, sei es jetzt positiv, aber auch negatives Feedback, versuche ich zwar auch aufzunehmen, aber wenn es nicht konstruktiv ist, versuche ich das auch von mir fernzuhalten.
Und wie machst du das konkret? Weil das wünschen wir uns ja alle im Feedback, das uns verletzt, das uns kränkt, Kritik nicht an uns heranzulassen. Wie machst du das?
Ja, ich glaube, da habe ich auch einfach so eine Strategie für mich selbst entwickelt, auch im Laufe der Jahre eben, wenn jemand einen kritisiert und nicht konstruktiv, sondern destruktiv, dann redet der mit dir nur so, weil er mit sich selbst auch so spricht. Das heißt also, in dem Moment versuche ich tatsächlich, ganz viel Empathie demjenigen überzubringen, zu sagen, hey, gar nicht mal, indem ich ihn jetzt darauf anspreche, sondern einfach nur für mich, um für mich damit umzugehen. Zu sagen, okay, Moment mal, der hat mir jetzt hier und die Nachricht geschrieben oder mich so und so kritisiert. Ich meine, auch ein Trainer gibt's auch dabei, die auch mal Sachen sagen, die vielleicht nicht ganz so cool sind. So, dann weiß ich, okay, die und die Person sagt das basierend auf ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, die sie gemacht hat, die vielleicht auch nicht alle cool waren in ihrem Leben und die sie vielleicht auch nicht hundertprozentig verarbeitet hat und daraus richtigen Schlüsse gezogen hat und vielleicht auch noch vielleicht gewisse traumatisierende Erlebnisse aus der Kindheit mit sich rumträgt und noch gar nicht so weit ist. Und dadurch weiß ich, okay, dieses destruktive Feedback oder dieser Kritik hat gar nicht so viel mit mir persönlich zu tun, sondern eher mit der Person selbst. Und das hilft mir mega viel, um damit umzugehen und das nicht so nah an mich ranzulassen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Mhm. Und am Endeffekt, was ich auch früher schon hatte, war dann so, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt konstruktives Feedback ist, nehme ich das immer auf, weil es soll mir ja helfen. So, deswegen, egal, wenn das vernichtend ist und es ist irgendwie kritisieren ohne Ende, dann bin ich trotzdem dankbar, weil ich es geil finde, dass diejenige Person sich Gedanken gemacht hat über mein Handeln, über mein Tun, über was auch immer und mir deswegen auch wirklich ehrlich sagt, wie sie es findet. Aber wenn das destruktiv ist, dann was habe ich denn davon? Also dann bringt es mir ja auch nichts zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt mal an oder ich gehe da weiter drauf ein. Weil ich kann daraus ja keine großen Schlüsse ziehen, um es besser zu machen.
Ja. Erzähl mal, Max, als Sportler hast du ja bestimmt auch Niederlagen erlebt. Dinge, wo du dir wirklich vorher erhoffst hast, dass ein Wettkampf zum Beispiel gut läuft und es vielleicht nicht so gekommen ist. Kannst du uns da mal von einer Situation erzählen und wie du damit umgegangen bist?
Also ich glaube, die ja wirklich einschneidendste, krasseste Sache. Also ich glaube, ich habe echt die ein oder andere Niederlage erlebt, das kann ich sagen. Also meine Sportlerkarriere war wie eine Treppe, wo ich auch mal eine Stufe zurückgehen musste, um dann wieder zwei hochzugehen, wie man so schön sagt. Aber die einschneidendste war, glaube ich, waren die Olympischen Spiele in Rio. Und das war eigentlich aus verschiedenen Gesichtspunkten, weil erstmal war es so, dass ich dort einen sportlichen Wettkampf eine Niederlage erlebt habe, also da ein Ergebnis erzielt habe meiner Mannschaft, was überhaupt gar nicht zufriedenstellend war. Und aber auch das Erlebnis an sich, Olympische Spiele, was vorher mein absoluter Lebenstraum war, wo ich ja wirklich darauf hingearbeitet habe, da einmal nur teilzunehmen überhaupt, dann hingekommen bin und gesagt habe, ist es ja euer Ernst? Also, das war von der Organisation schrecklich, das Olympische Dorf, da ist die Decke runtergefallen bei uns im Wohnhaus, da Rohrbruch, dann hat es einmal ein bisschen geregnet, da waren im Olympischen Dorf riesige Seen, weil das Wasser nicht abgelaufen ist. Die U-Bahn, die gebaut wurde vom Dorf in die Innenstadt für ein paar Milliarden, ist nicht fertig geworden rechtzeitig. Dann auch diese Kriminalität und Armut in Rio zu erleben, war auch sehr einschneidend. Also da waren so wirklich, da kamen viele Sachen zusammen, die mir die Olympischen Spiele als Erlebnis insgesamt wirklich zu einem Erlebnis gemacht haben, wo ich echt da habe ich wirklich an Vertrauen im Universum gezweifelt, weil ich halt dann gedacht habe, so, ey, ich habe mir das hier alles, bin so viele Klippen hochgekrabbelt, um da hinzukommen, habe so viel Rückschläge eingesteckt, habe so viel auch geopfert dafür, habe meine Familie jahrelang kaum gesehen und so weiter und so fort. Und dann komme ich da hin und dann erstmal ist das Erlebnis an sich, irgendwie fühlt sich das vom Feeling her gar nicht geil an und zweitens war der Wettkampf dann auch noch scheiße. So, also das war für mich so die einschneidendste, krasseste Niederlage, vor allem jetzt so in den letzten Jahren oder auch in meiner Profikarriere im Endeffekt. Und das war auch wirklich nicht so einfach, damit umzugehen. Also erstmal war es so, dass ich dann im Olympischen Dorf selbst, also erstmal meine Eltern haben zu mir gesagt, Mensch, Max, jetzt bleib, sei doch nicht so traurig. Weißt du, die sind auch nach Rio gekommen, um mich anzufeuern. Ich habe da, wir haben eine Niederlage hingesteckt und die waren trotzdem da. Die haben gesagt, hey Max, weißt du was, ganz ehrlich, du hast die Olympia geschafft, so wenige Menschen auf der Welt schaffen das, sei doch jetzt wenigstens mal ein bisschen happy. Konnte ich nicht.
Es ist so schwer, wenn dann Leute von außen sagen, jetzt sei doch mal ein bisschen happy.
Irgendwie schon, weil die wollen ja nur das Beste für mich in dem Moment. Ich konnte sie auch verstehen, was sie mir sagen wollen, aber ich konnte es kognitiv verstehen, aber ich konnte es nicht fühlen. Ich konnte nicht das Gefühl in mir heraufbeschwören, oh, ist das schön, dass ich hier bei Olympia bin, ist das geil, ist ein Privileg, ich habe es geschafft, auch wenn der Wettkampf jetzt nicht so gut war, aber ich bin hier einer von wenigen Sportlern auf der Welt, die da hingekommen sind. So, das ging, ich konnte es nicht fühlen. Und dann habe ich mit meinem Osteopathen und Physiotherapeuten, der mittlerweile ein super guter Freund von mir ist, den habe ich dann gefragt, so, hey, kannst du mir mal helfen, mir geht's echt dreckig, mir ging's dann auch körperlich nicht gut, kam alles zusammen, ich war wirklich verkrampft. Und hatten wir da, glaube ich, 2,5 Stunden da draußen im Olympischen Dorf unter so einer Brücke uns hingesetzt und der hat mit mir geredet und mir erklärt, dass es im Leben nicht darum geht zu gewinnen, sondern darum geht, Erfahrung zu sammeln. Und ich habe ihm so zugehört und habe ihm so an die Lippen gehangen und so gedacht, so, es klingt alles voll geil, aber ich fühl's nicht, aber es ist cool, dass du es sagst. Das hat mir in dem Moment trotzdem schon mega geholfen, dass er mir da echt richtig viel Input gegeben hat, warum diese Niederlage am Ende mir auch echt viel helfen kann, was jetzt auch passiert ist, definitiv. Und dann hat er auch eine Meditation mit mir gemacht. Ich habe vorher noch nie meditiert oder irgendwas. Und er hat halt als Osteopath eben auch so dieses alternative Heilen so ein bisschen und hat auch sehr viel Erfahrung mit seinen Patienten da auch im meditativen Bereich gemacht und hat dann eine Meditation mit mir gemacht. Ich hatte keinen Plan, was der mit mir macht. Er hat gesagt, leg dich mal auf die Liege, sprich mir mal nach. Ich habe dann so ein paar Sachen nachgesprochen. Der hat seine Hand auf mein Herz gelegt und alles. Mir ging es dann nicht sofort super geil, aber das hat halt Prozesse in mir ausgelöst und ich bin danach nach Hause, ich habe dann erstmal, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich überhaupt wieder Lust hatte, überhaupt Sport zu machen, also nicht mal nur zu rudern, sondern überhaupt mich zu bewegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und das habe ich komplett zugelassen und ich habe mir selbst gesagt, ich gehe erst wieder zum Ruderstützpunkt, ich steige erst wieder in ein Boot, wenn ich wieder Lust habe. Sonst mache ich es nicht. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich es nicht mehr. Fertig. Und habe ich, weil ich ja Sportsoldat bin in der Bundeswehr, hatten wir vorhin im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, bin Sportsoldat in der Bundeswehr. Das heißt, ich werde über die Bundeswehr finanziert, um meinen Sport ausüben zu können. Und hatte dann in dem Jahr, also 2016 war das Jahr, hatte ich dann im Herbst so einen Lehrgang, wo ich dann mit anderen einen Trainerschein gemacht habe, wo ich mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten, aber auch mit ganz normalen Soldaten, die alle so zusammengekommen sind, in so einer bunt gewürfelten Gruppe, haben wir dann 4-5 Wochen lang, glaube ich, haben wir dann einen Trainerschein gemacht in verschiedenen Sportarten, also einen sportartenübergreifenden. Und habe ich einfach angefangen, ich ging nicht anders, alle möglichen Sportarten da mit denen zu machen. Ne? Mit einer komplett anderen Gruppe, an einem komplett anderen Ort, komplett alles anders, neue Reize und habe dadurch aber wieder Spaß am Sport irgendwie gewonnen. Also habe dadurch dann so durch in der Turnhalle was, durch Leichtathletik, durch verschiedene andere Sportarten, durch Ballsportarten auch einfach irgendwie da so, oh Mensch, Sport ist ja echt was Cooles, kann ja auch echt Spaß machen, das ist ja echt schön und habe so diesen Groll, den ich hatte, irgendwie dadurch so ein bisschen wieder aufgelöst und habe dann irgendwann für mich entschieden, okay, weißt du was, ich greife nochmal an, aber ich mache jetzt ein Jahr und ich gucke einfach, wie es läuft und wie es mir Spaß macht. Und habe mir damit so total den Druck genommen. Ich war jetzt bei Olympia, ich weiß jetzt, wie das ist. Vorher war immer Olympia, Olympia, Olympia. Bis dahin höre ich nicht auch so nach dem Motto. Und dann, ich habe das jetzt geschafft, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und jetzt gucke ich mal. Also ich habe meinen Umgang mit dem Leistungssport danach oder auch meine Perspektive da schon extrem verändert. Und mir auch den Druck extrem weggenommen, um mich halt wieder zu öffnen, weil dieser, in meinem Kopf waren so 2 Fäuste geballt und die haben so gegeneinander gekloppt die ganze Zeit. Ja.
Also wirklich, ich ziehe da jetzt so raus, so wirklich die Zeit geben, die man braucht, vielleicht wenn man gerade im Wasserglas auf dem Weg zum Boden ist, wirklich die Zeit geben und dann darauf besinnen, hey, warum habe ich eigentlich angefangen? Was war bei mir der Spaß? Ist der Spaß noch da? Und wenn nicht, dann lasse ich's.
Voll. Absolut.
Wow.
Ich glaube, das ist auch gerade, ja, es ist, glaube ich, ein Leistungssport so, aber es ist, glaube ich, auch im Berufsleben so. Man lässt sich, glaube ich, sehr schnell in gewisse Rollen reinziehen. Und das ist, es kann eben, also wenn man sich nicht oft genug reflektiert und diese Spaßfrage auch wirklich stellt, ich glaube, es gibt immer Phasen, wo es keinen Spaß macht. Es gibt immer Phasen, wo es schwierig ist. Das gehört dazu. Das gehört auch dazu, um sich weiterzuentwickeln. Das gehört dazu, um ja, um auf den nächsten Schritt vielleicht zu kommen. Aber wenn das über einen langen Zeitraum die Freude nicht da ist, dann sollte man, glaube ich, schon reagieren. Deswegen wirklich, ja, wie du sagst, auch Zeit geben, langfristig rangehen. Und sich auch die Zeit geben, um mit gewissen Situationen zurechtzukommen, mit Niederlagen, mit Rückschlägen, mit einschneidenden Erlebnissen, die man erlebt hat in seinem Leben, sich dann auch wirklich selbst die Zeit geben, da ja einfach das zu verarbeiten.
Ich finde diesen Punkt super wichtig, weil es ja diesen Riesentrend der positiven Psychologie und des positiven Mindsets gibt. Aber ich finde es ganz wichtig, immer wieder zu sagen, hey, und es ist nicht immer alles positiv und wir müssen auch nicht immer alles schönreden, denn manchmal ist es einfach scheiße. So, und das ist bei uns allen so und das ist dann mal eine Zeit so.
Auf jeden Fall, also ich glaube, ich bin ja persönlich auch ein großer Fan von positiv. Also ich bin einfach ein Optimist, so. Aber ich lasse es zu, wenn was Negatives da ist. Es gehört dazu. Ich glaube, und das ist eben auch so das, ich glaube daran, dass man eine gewisse Freude im Leben eben auch erreicht, wenn man den Umgang mit, in Anführungsstrichen, negativen Ereignissen lernt. Das heißt, wenn ich, je besser ich lerne, damit umzugehen, desto mehr Freude habe ich auch während des Prozesses daraus. Also während des Prozesses, ich lasse mich jetzt noch, wie du sagst, auf das Glas an den Boden fallen. Und stoß mich dann genau richtig ab und gleite dann wieder hoch. Und während dieses Prozesses dann Spaß haben, obwohl der auch nach außen vielleicht nicht geil ist, vielleicht ist es eine Trennung, vielleicht ist es ein neuer Lebensabschnitt, vielleicht hat man einen wunderbaren Menschen verloren oder irgendwelche anderen Sachen, die einem wirklich wehtun, dann ist es wichtig, das zu akzeptieren. Und je mehr man das akzeptiert und auch loslässt, aber auch diesen Prozess so ein bisschen ja, annimmt, desto mehr Freude hat man vielleicht auch dabei und desto mehr Freude hat man auch am Leben generell. Also
ich glaube
auch, alles immer positiv, 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 positiv ist, glaube ich, Quatsch, weil dann kratzt man immer an der Oberfläche und dann unterdrückt man das, was wirklich in einem drin ist. So.
Genau so sehe ich das auch, dass man in dem Moment das einfach zulässt, aber darauf vertraut, dass du irgendwann beim Wasserglas unten bist und es wieder nach oben geht.
Ja.
Aber für den Moment, dass auch mal ertragen kannst, okay, die Trennung ist gerade nicht schön, ich habe einen geliebten Menschen verloren, Olympia war nicht das, was ich mir erhofft habe. Ja, okay. Und oft ist so dieses ganz viele Affirmationen und das ist dann wie so, man redet auf sich selbst ein und aber das entwickelt keine wirkliche Kraft, damit wirst du dich nicht wirklich von unten abstoßen.
Ich bin auch so ein bisschen da ein Fan jetzt von mindestens einmal am Tag in die Dankbarkeit reinzugehen und zu sagen, wofür bin ich dankbar? Also das sind schon so Sachen, wo ich sage, okay, es schadet auf gar keinen Fall, sich einmal am Tag Gedanken zu machen, wofür bin ich dankbar? Und auch was ist jetzt vielleicht, was nützt mir die Situation, auch wenn ich in der Negativen bin? Also zu sagen, okay, dass ich jetzt mich nicht für Olympia qualifiziert habe, ist nicht geil, aber ich nutze das vielleicht für was anderes. Ich versuche mich irgendwie anders umzuorientieren. Ich gewinne daraus vielleicht auch wieder neue Perspektiven. Also diese Dankbarkeit auch dann zu haben oder vielleicht auch zu sagen, okay, hey, wir können so happy sein, gerade jetzt in der Situation. Es gibt so viele Menschen, die um ihre Existenz bangen. Da bin ich jeden Tag dankbar, dass es mir so gut geht, dass ich so meine Förderung da jetzt gerade habe, die ich mir natürlich auch aufgebaut habe, die ich mir auch erarbeitet habe. Aber trotzdem bin ich dafür total dankbar, dass ich in so einer Situation bin.
Ich musste gerade dran denken, ich hatte letzte Woche ein Coaching mit einer jungen Frau, die jetzt aufgrund der Corona-Phase ihre Hochzeit absagen muss, die sie 2 Jahre geplant hat. Und es war echt so das Mega-Event. Und sie war so traurig. Und sie war wirklich so auf dem Weg nach unten und dann haben wir daran gearbeitet 2 Stunden und haben dann so das Bild von einer Pflanze entwickelt, die jetzt schon unter der Erde gerade wächst, aber für die ist das gerade noch nicht die Zeit rauszukommen, aber die wird wieder rauskommen, aber im Moment ist es noch nicht da und das war so ein Frieden am Ende so, als sie das annehmen konnte.
Ja, mega schön, das hört sich gut an, ja.
Ich wollte noch auf ein Thema, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen, und zwar das Thema Motivation. Ich glaube, du bist da der super Experte. Wie gehst du damit um, wenn du dich motivieren musst, möchtest, willst?
Also was ich so im Leistungssport vor allem gelernt habe oder auch immer wieder neu angewendet habe, was einfach funktioniert hat und ist, glaube ich, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über das, ja, so die Vision, den Traum, das Ziel. Also wenn du wirklich das, was dir Freude macht, dann ist es ja auch was, wo du irgendein Ziel vielleicht auch hast. Also bei mir beim Rudern, klar, habe ich das Ziel daran auch Spaß zu haben, aber ich habe auch das Ziel, dann irgendeinen Wettkampf erfolgreich zu bestreiten. Oder wenn du bestimmten Beruf ausübst, vielleicht bist du selbstständig, hast, oder du jetzt zum Beispiel, du willst ja bestimmt auch so vielen wie Menschen wie möglich helfen. So denke ich mal, dass es eines deiner Ziele ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber du hast ja dann erstmal so eine Kernmotivation, so ein Fernziel, was erstmal so tief in dir verwurzelt ist. So. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, weil das hilft dir in den Momenten, wenn du morgens keinen Bock hast aufzustehen, wenn du schlecht drauf bist, wenn du Rückschläge hast. Also es hilft dir dann immer in den Momenten, wenn es gerade nicht ganz so geil läuft, dann weißt du, hey, das Ziel, das Fernziel, das ist immer noch da, das kann ich immer noch erreichen, das ist immer noch, schwebt immer noch über allem. Und das ist schon mal so dieser Kern für mich. Also das ist für mich ganz entscheidend. Und deswegen finde ich es da auch wichtig, dass man sich darüber wirklich auch Gedanken macht, weil das eben wirklich die Basis für die Motivation ist für mich. Und dann ist es, finde ich, auch ganz wichtig, jetzt haben wir auch über Positivität gesprochen, dass ich mir gewisse Ziele setze, also das ist jetzt, sage ich, nenne ich jetzt mal so das Fernziel oder der Traum, dass ich mir Ziele setze auf dem Weg dahin, also Etappenziele. Und das fängt dann vielleicht an, okay, wenn ich jetzt einen Wettkampf habe, die Weltmeisterschaft, dann weiß ich, okay, die Weltmeisterschaft ist im August, die Qualifikation dafür ist im April. Das heißt, okay, das nächstgrößere Ziel von der Weltmeisterschaft ist die Qualifikation dafür. Aber, also das ist jetzt so der eine Ebene, aber es hat natürlich verschiedene Ebenen. Ne? Das geht dann runter letztendlich bis zum Tag. Also was will ich heute an diesem Tag schaffen, um diesem Fernziel näher zu kommen? Dann muss ich morgens um 6:30 aufstehen, um 7:30 zum Training gehen, die Trainingseinheit absolvieren. Dann gucke ich, okay, wie erhole ich mich, was kann ich noch tun? Dann gehe ich nachmittags nochmal zum Training. So, also dass ich halt versuche, kleine Ziele, auch Tagesziele zu setzen, auf dem Weg zu dem Wochenziel, auf dem Weg zu dem Monatsziel, auf dem Weg zu dem großen Ziel. Und diese Kombination aus diesen beiden oder aus diesen Aspekten finde ich für die Motivation schon mal ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Faktor.
Unterschreibe ich sofort und übernehme ich direkt, ja. Den Mount Everest in kleine Etappen einteilen und was so konkret, so schön konkret im Sport ist mit, ich mache heute Nachmittag noch eine Trainingssession, kann man ja genauso gut auf andere Ziele übertragen.
Voll, von, absolut.
Was weiß ich, Bikini-Figur 2025 oder Traumjob, whatever.
Ja, aber wie gesagt, wenn ich wirklich zurückblicke auf die Zeiten, in denen es richtig schwierig war, ich meine, im Trainingslager, wenn du 2,5 Wochen im Trainingslager bist, im Trainingslager trainieren wir immer noch mal mehr als zu Hause. Das heißt, wir trainieren da bis zu 3-mal täglich. Dann bist du am Ende des Trainingslagers immer, also das ist ja auch so gewollt, so kaputt. Die letzte Woche im Trainingslager, also nach 1,5 Wochen geht das eigentlich los, so die letzten 4, 5, 6 Tage, da schleppst du dich wirklich von Training zu Training. Das ist wirklich nicht geil, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und das geht auch voll auf die mentalen Kräfte. Und ich finde persönlich, dass es in solchen Momenten mir immer viel geholfen hat, erstens das Fernziel zu haben, im Kopf zu haben, aber, und ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig, so ein bisschen so dieses Loslassen. Also nach dem Trainingslager habe ich einen Tag frei oder zwei. An den Tagen erhole ich mich dann auch. Mhm. Also mich darauf auch zu freuen auf kleine Leckerbissen, die mir gegeben werden. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du auch in der Arbeit was schaffen willst, dir auch wieder die Ruhe und die Zeit zu nehmen, zu sagen, jetzt belohne ich mich mal, um neue Motivation zu tanken. Also es ist auch noch ein wichtiger Aspekt, nicht zu hart dann dabei zu sich selbst zu sein, sondern eben auch da Rückschläge oder wie man es jetzt auch nennen mag oder wenn man mal einen Schritt zurückgehen muss auf der Treppe, das als Teil eines Prozesses wirklich zu sehen und zu sagen, das hilft mir jetzt am Ende auch dem Ziel letztendlich auch näher zu kommen, auch wenn das im ersten Blick Augenblick ein Schritt zurück ist. Das ist ja auch bei Mount Everest, wenn du da hochgehst, dann musst du doch auch immer musst du in eine bestimmte Zone hochgehen, musst dann aber erstmal wieder runtergehen und dann gehst du erst wieder weiter. Ich meine, das ist ja das perfekte, ja, die perfekte Metapher dafür, dass daran sieht man das ja. Manchmal dann denkst du, du musst einen Schritt zurück machen, aber im Endeffekt hilft genau der Schritt zurück, dir um dem Ziel näher zu kommen.
Ja.
Und das heißt, oder eben wie gesagt, auch wirklich Luft dran lassen, wenn es zu viel wird, sich die Ruhe zu gönnen und zu sagen, das zählt jetzt dazu. Ich hatte am Anfang total Schwierigkeiten, wenn ich krank war, wenn ich erkältet war und nicht trainieren konnte. Ich hatte totale Schwierigkeiten, das zuzulassen. Mein Trainer, damals noch, als ich Junior war, U17, U19, der Trainer hat mir jetzt nicht unbedingt gesagt, ja, geh mal nach Hause, erhol dich, kommst du wieder, wenn's dir. Der hat gesagt, komm, man, bist du wieder fit, komm jetzt hier, mal so, ne? So, das hat er natürlich dadurch nicht unbedingt befeuert, dass ich mich dann erhole. Und dadurch musste ich das mir aber auch selbst dann antrainieren, weil dieser Druck, den ich mir dann selbst gemacht habe, der wurde natürlich dann immer größer. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es geht so nicht, ich muss mich jetzt erstmal, was kann ich jetzt tun, um schnell wieder trainieren zu können? Ich kann mich jetzt auf meine Erholung konzentrieren. Und so ist es, finde ich, auch wieder in anderen Lebensbereichen. Wenn du unter der Woche ackerst, dann mach am Wochenende auch wirklich mal Reset, mach dein Arbeitstelefon auch wirklich aus, guck dir nicht mehr die E-Mails an, abends oder so nach der Arbeit von deiner, von der Arbeit, sondern nimm dir auch Ruhe und Ruhephasen. Das ist so wichtig, auch für Motivation. Also klar, es ist auch generell wichtig, auch für den Körper, aber es ist für die Motivation auch super wichtig, Ruhephasen zu haben, weil dadurch schöpft man auch wieder neue und ist nicht in diesem permanenten, hat nicht das Gefühl, dass man in so einem permanenten Hamsterrad gefangen ist.
Ja, absolut. Und ich finde, der Punkt, der da noch super wichtig ist, um das wirklich leben zu können, ist zu vertrauen. Zu vertrauen, dass es in Ordnung ist, dass es richtig ist, dass am nächsten Tag die Kraft da sein wird, dass die Motivation da sein wird und dass man jetzt atmet und einmal runterkommt. Ja.
Absolut, da stimme ich dazu, ja. Vertrauen ist ganz wichtig.
Ja, Max, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe so viel mitgenommen und es hat total viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Max gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei
Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.